Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Guten Tag. Schwerpunkt heute ist Wald- und Klimapolitik in der EU sowie in Brasilien. Wir blicken auf den Countdown bei der EU-Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten. Wenn Einkäufer Bedingungen stellen, dann hilft uns das effektiver, unsere Umwelt- und Naturschutzgesetze durchzusetzen, als wenn wir versuchen, auf jede Farm eine Polizeistreife zu schicken. Das sagt Sueli Vaz Araújo hier gleich im Interview. Sie arbeitet als klimapolitische Analystin für das Observatorio do Clima, dem Dachverband der brasilianischen Klima- und Umwelt-NGOs. Wir stellen Ihnen die neuen Ergebnisse des Climate Action Trackers vor und im Verbrauchertipp geht es um den einheitlichen Meta-Standard für Smart Home. Wer in der EU demnächst Kaffee, Kakao, Soja, Kautschuk, Ölpalmen oder Rinderprodukte verkaufen will, sollte künftig vorher eine Sorgfaltserklärung abgeben, in der müsste er angeben, an welchem Standort der Welt das Produkt erzeugt wurde. Und er müsste versichern, dass auf dieser Fläche seit 2021 kein Holzeinschlag mehr stattfand und auch, dass das Produkt gemäß der einschlägigen Gesetze erzeugt wurde. All dies verlangt die EU-Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten eigentlich, aber das Gesetz war ja schon fix und fertig. Da hat die konservative EVP-Fraktion für heute ganz kurzfristig beantragt, darüber abzustimmen, das Gesetz wieder zu ändern. Peter Kapern, Brüssel, wie ist der Stand der Dinge?
Ja, es war ein ziemlich turbulenter Vormittag hier in Brüssel. Als allererstes hat die EU-Kommission in Aussicht gestellt, die Durchführungsverordnungen zu dieser Entwaldungsrichtlinie nochmal zu überarbeiten. Daraufhin hat die EVP einige ihrer Änderungsanträge für überflüssig erklärt, nur noch einen Teil beibehalten. Das wiederum hat dann dazu geführt, dass die liberale Renew-Fraktion in Aussicht gestellt hat, mit der EVP-Fraktion für diese Änderungsanträge und damit auch für eine erneute Überarbeitung der Entwaldungsrichtlinie zu stimmen. Und genauso ist es dann vor wenigen Minuten hier im Europaparlament gekommen.
Was können Sie grob sagen, was das bedeutet?
Also es wurde zurückgenommen, der Änderungsantrag, dass nur noch die ursprünglichen Verkehrsbringer von Produkten die Entwaldungsrichtlinie, die Vorschriften dieser Richtlinie einhalten müssen. Es wurde zurückgezogen, der Änderungsantrag, dass das Inkrafttreten um 2 Jahre aufgeschoben werden soll und nicht nur um eines. Und so müssen jetzt eben über die anderen Änderungsanträge, die angenommen worden sind, die Europaabgeordneten mit dem Rat ein Einvernehmen in einem neuen Trilogverfahren herstellen.
Ja, und im Laufe des Tages bringen wir da noch mehr Licht rein. Vielen Dank an Peter Kapern. Aus Brasilien kamen in den letzten Wochen widersprüchliche Rückmeldungen zur EU-Entwaldungsverordnung oder zur Verordnung G für entwaldungsfreie Lieferketten. Die Regierung Lula kritisierte, getrieben vom wichtigen Agrarbusiness, das Gesetz. Organisationen, die eher mit Kleinbauern zusammenarbeiten, vertraten die These, das Gesetz sei gut, denn Transparenz nütze den Kleinen. Ich konnte dazu in Brasilia Sueli Vaz Araújo treffen, die bis 2018 die brasilianische Umweltpolizei leitete, unter Bolsonaro entlassen wurde und die jetzt als klimapolitische Analystin für das Observatorio do Clima arbeitet, dem Dachverband der brasilianischen Umwelt-NGOs. Doch als Erste wollte ich von ihr wissen, wie dramatisch in diesem Jahr Brände und Dürre das Land geplagt haben.
Tatsächlich hatten wir eine anhaltende Dürre, die Mitte 2023 begann und als die Regenzeit kam, reichte der Regen nicht aus. 2024 traf die Dürre dann fast alle brasilianischen Bundesstaaten, darunter auch den Amazonas und das Feuchtgebiet des Pantanal. Es gab dann tragische Situationen, denn weder die brasilianische Bundesregierung noch die Regierungen der Bundesstaaten waren in der Lage, die Feuer unter Kontrolle zu bringen. Derzeit entspannt sich die Lage in einigen Bundesstaaten, weil es dort wieder regnet. Aber im Amazonasgebiet erleben wir immer noch Dürre und Niedrigstwasser in mehreren wichtigen Flüssen. Das El Niño-Wetterphänomen hat 2023 alles verschärft. Aber auch jetzt, nach dessen Abklingen, normalisiert sich nichts.
Das waren aber jetzt äußere Einflussfaktoren. Was sind denn die internen Faktoren, die Dürre und Brände verstärken?
Brasilien hat ein Quadro von Emissionen von Gas mit Effekt Stufe, sehr peculiar.
Brasilien fällt bei den Treibhausgasemissionen aus dem üblichen Rahmen. Fast die Hälfte unserer Emissionen wird durch die Änderung der Landnutzung verursacht, durch die Abholzung von Wäldern. Die Entwaldung verstärkt den Ausstoß. Weitere 28% entstammen direkt der Agrarindustrie. Hier spielt vor allem der Methanausstoß der Rinderhaltung eine Rolle. Brasilien hat mehr Rinder als Einwohner und niemand kümmert sich darum, deren Methangasausstoß abzusenken. Die normale Energieversorgung hingegen verursacht bei uns nur 18% aller Emissionen. Unser großes Problem ist diese Missachtung von Umweltgesetzen, dieses Abholzen ohne Genehmigung. Das bringt unsere Umwelt und unsere Wasserversorgung durcheinander. Denn um Wasser zu haben, brauche ich Wälder, die diese speichern. Und damit Wälder bestehen können, brauchen diese wiederum Wasser und umgekehrt. Wir wissen, dass das Wasser in bestimmten Regionen knapp werden wird. Das kommt durch die Klimaerwärmung, aber auch durch die Verschlechterung, die wegen der lokalen Entwaldung auftritt.
Macht sich Ihre Regierung diesen engen Zusammenhang zwischen den Rodungen und der Verfügbarkeit von Wasser, von Trinkwasser bewusst?
Das ist ihnen bewusst. Die Lula-Regierung investiert derzeit stark in die Eindämmung der Abholzung im Amazonasgebiet. Unsere Umweltministerin Marina Silva weiß, wie man dieses Problem im Amazonasgebiet reduzieren und angehen kann. Sie kennt sich aus. Aber die Regierung hatte dieses zusätzliche Problem, dass die Waldbrände in diesem Jahr so extrem häufig auftraten.
Es heißt immer, es sind die Kleinbauern, die die Felder mit Hilfe des Abbrennens für die Saat vorbereiten, dass sie das machen müssen, weil sie über keine Maschinen verfügen. Sind jetzt also die Kleinbauern verantwortlich für das Feuer?
Es kann sein, dass die Kleinbauern einige Brände verursachen, aber sie sind nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist diese Gewohnheit, auf dem eigenen Grund und Boden ein Feuer zu entfachen, ohne überhaupt eine behördliche Genehmigung einzuholen. Und wenn das während einer Dürre passiert, verursacht jede Unvorsichtigkeit Brände. Es gibt einfach viel Nachlässigkeit, das hat nichts mit Kleinbauer oder Großgrundbesitzer zu tun. Und Umweltministerin Marina warnte davor, manchmal seien Brände auch vorsätzlich gelegt worden.
Und welchen Sinn sollte das haben?
Es gibt den Vorwurf, dass möglicherweise sogar politische Motive dahinter stecken. Die Lula-Regierung habe die Kontrolle verloren. Das ist jetzt nicht in der Mehrzahl der Fall, aber es kommt vor. Die Bundespolizei ermittelt hierzu. Heute können Sie per Satellitenfoto direkt zeigen, wo genau ein Feuer ausgebrochen ist.
Ich habe in der Tageszeitung Folha de São Paulo, und die entspricht ungefähr unserer Süddeutschen Zeitung, einen Meinungsartikel von zwei Aktivistinnen der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch gelesen, in dem behaupten sie, dass die Abholzung im Amazonasgebiet weitergeht und meistens illegal erfolgt. Stimmt das so?
Com certeza.
Mit Sicherheit. Wenn wir die Koordinaten der verbrannten Gebiete im Amazonas mit denen der behördlich genehmigten Feuer abgleichen, stimmen sie nicht überein. Die Zahlen zeigen, dass mehr als 90% der Brände illegal sind. Zumindest liegen in den Behörden keine Belege für eine Genehmigung vor. Das ist im Cerrado, der Feuchtsavanne in Zentralbrasilien, anders. Dort herrscht ein großer Expansionsdruck der Agrarindustrie von Megafarmen. Die Umweltbehörden dort vergeben die Lizenzen zum Entwalden nach bürokratischem Schema, gucken nur drauf, ob es sich um ein Naturschutzgebiet handelt. Aber eigentlich müssten sie eine Umweltverträglichkeitsprüfung machen, die Grundwasserbestände analysieren, eine Bestandsaufnahme der Artenvielfalt machen, unabhängig davon, ob es sich außerdem noch um ein Schutzgebiet handelt. Im Cerrado nimmt historisch betrachtet die Abholzung der Wälder zu. Im Amazonas nimmt sie ab. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Entwaldungsrate dort um 30% gesunken.
Und warum wird im Cerrado gerodet? Also um dort Rinder zu züchten oder Soja anzubauen?
Meistens passiert das, um den Anbau von Soja auszudehnen. Eher für Soja.
In der Feuchtsavanne der Cerrado-Region, die sich eben über das Hochland rund um Brasilia erstreckt, da müssen Grundbesitzer ein Fünftel ihres Landes bewaldet lassen. Und mit den restlichen 80% können sie tun und lassen, was sie wollen. Ist dieser Anteil, dieser Schutzanteil vielleicht zu niedrig?
Dieser Anteil wird niemals erhöht werden. Die Wahrscheinlichkeit, so ein Gesetz durchzubekommen, ist gleich null. Das wird die Regierung niemals schaffen. Sowas geht höchstens im Rahmen der vorhandenen Forstgesetzgebung. So könnte man zum Beispiel festlegen, dass jeder, der ein Stück Land roden möchte, vorher nachweisen muss, dass diese Ausweitung wirklich notwendig ist und dass stattdessen keine bereits erschlossene Fläche nutzbar wäre. Wir haben jede Menge entwaldete Flächen, die landwirtschaftlich nutzbar wären, nicht nur im Cerrado, sondern in ganz Brasilien. Per Dekret könnten im Rahmen des Forstgesetzes zusätzliche Anforderungen gestellt werden, um die Entwaldung zu stoppen. Aber wenn es dabei auf unseren Senat und unser Parlament ankommt, werden wir heutzutage nichts erreichen.
Warum nicht?
Der Kongress vertritt mehrheitlich eine klare Anti-Naturschutzhaltung. Schon seit unserer verfassungsgebenden Versammlung, seitdem Brasilien existiert, seitdem es einen Kongress gibt, saß darin immer eine starke Fraktion der Landeigentümer. Heute ist die Situation angesichts der politischen Polarisierung sehr kompliziert. Und diese Großgrundbesitzerfraktion ist in eine Dynamik geraten, in der es ihnen nicht mehr darum geht, Inhalte zu diskutieren, sondern sie nur zeigen wollen, wie einflussreich sie sind. Die Landbesitzer waren bei Abstimmungen schon immer sehr dominant im Kongress. Trotzdem haben wir strenge Umweltgesetze. Es war also schon mal möglich, am gleichen Tisch zu sitzen und darüber zu diskutieren. Was heute aber nicht möglich ist, wegen dieser starken Anti-Haltung.
Das EU-Gesetz für entwaldungsfreie Lieferketten erwartet, dass die Händler wissen, woher genau der Rohstoff stammt, dass dort seit 2021 kein Wald mehr gerodet wurde. Ist dieses Gesetz gut oder schlecht für Brasilien?
Se requer a questão da comprovação de origem, né?
Nun ja, sie benötigen zwar einen Herkunftsnachweis, aber das sollte meiner Meinung nach sowieso für alle landwirtschaftlichen Produkte gelten. Und ich glaube, dass Brasilien lediglich seine eigene Gesetzgebung einhalten muss und es nicht um die Auferlegung zusätzlicher Regeln zu unserer Gesetzgebung geht. Es werden keine größeren gesetzlichen Schutzgebiete vorgeschrieben, keine Schutzstreifen für größere Auwälder oder Ähnliches. Wenn wir also davon ausgehen, dass die Anforderung im Wesentlichen darin besteht, dass unsere eigenen Gesetze einzuhalten sind, finde ich das EU-Gesetz großartig. Denn das Hauptproblem unserer Umweltschutzgesetzgebung ist ihre Durchsetzung, nicht ihr Inhalt.
Und warum ist das so?
Wir haben durchaus Erzeuger, die gemäß der Umweltgesetze exportieren. Nicht alle lehnen Naturschutz ab. Aber wir haben ein historisch bedingtes Umsetzungsproblem. Um die Einhaltung unserer Gesetze zu gewährleisten, ist es viel wirkungsvoller, wenn die Einkäufer Anforderungen formulieren. Das ist viel effektiver, als zu versuchen, auf jede Farm eine Polizeistreife zu schicken. Brasilien ist riesig und es gibt Regionen, die nicht einfach zugänglich sind, zum Beispiel das Amazonasgebiet. Deshalb glaube ich, dass diese wirtschaftlichen Instrumente immer besser wirken. Wenn Sie heute bei der Bank einen Kredit für Ihr Agrarunternehmen aufnehmen wollen, müssen Sie beweisen, dass Sie keinen Ärger mit den Umweltbehörden haben. Manchmal finde ich das effektiver, als zu versuchen, jede einzelne Farm zu überwachen.
Zu Beginn unseres Interviews erwähnten Sie, dass Brasiliens CO2-Ausstoß im Bereich der Energieversorgung deutlich niedriger ist als der der meisten anderen Staaten. Ist die Energieversorgung also damit gesichert, dadurch, dass sie einen hohen Anteil an Wasserkraft haben? Oder ist sie vielleicht auch gefährdet, weil den Flüssen wegen der Trockenheit das Wasser ausgeht?
Die Wasserkraftwerke leiden gelegentlich bereits unter Wassermangel. Aber wir brauchen für die Stromerzeugung gerade mal 2% Kohle. Tatsächlich könnten wir auf die Kohle verzichten und eine Stromversorgung auf Basis erneuerbarer Energien erreichen. Wasserkraft würde etwas mehr als die Hälfte liefern. Der Windkraftausbau ist stark gestiegen. Der Anteil beträgt rund 12%. Und Solarenergie wächst stark. Und wir haben weitere potenzielle erneuerbare Quellen, grünen Wasserstoff und anderes. Das heißt, der Energiebereich trägt nur 18% zu unseren Emissionen bei. Unser Problem ist derzeit jedoch die Entscheidung der Regierung, die Ölförderung stark zu intensivieren, und zwar für den Export. Dabei sind wir mitten in der Klimakrise. Brasilien ist heute der 8. größte Ölproduzent der Welt. Und es will 4. größter Produzent werden, der mit Saudi-Arabien konkurriert.
Es gibt noch viel Armut in Brasilien. Vielleicht brauchen sie diese Art von Wachstum.
Brasilien produziert in bestimmten Regionen seit einigen Jahrzehnten viel Erdöl. Und diese Regionen weisen trotzdem keine guten Sozialindikatoren auf. Erdöl bringt sicherlich Geld, aber es bringt keine Einkommensverteilung. Die Dürre im Amazonasgebiet ist übermächtig und versetzte das ganze Land in Aufruhr. Wenn man all dies auf globaler Ebene betrachtet, sind fossile Brennstoffe der größte Übeltäter. Aber es passt nicht zusammen, dass Brasilien global führend beim Klimaschutz sein will. Für sich beansprucht, die Abholzung im Amazonas zu bekämpfen, das macht die Regierung wirklich, aber gleichzeitig ein wichtiges Mitglied der OPEC zu sein.
Vermutlich argumentiert ihre Regierung so, die Industriestaaten haben ihr CO2-Konto als erst überzogen und wir haben jetzt das Recht nachzuziehen.
Wenn wir Daten zur Entwaldung einbeziehen, ist Brasilien der 6. größte Treibhausgasemittent. Brasilien hat also Pflichten zu erfüllen und ist keine so kleine Volkswirtschaft. Wir sind kein kleines Land, das keine anderen Möglichkeiten hat und dessen einzige Lösung darin besteht, Erdöl zu fördern. Wir haben andere Möglichkeiten. Die Option der Dekarbonisierung. Das größte Kapital Brasiliens sind seine Umweltressourcen. Das Land gilt als das Land mit der größten Artenvielfalt der Welt. Und es muss damit Geld verdienen. Und es muss lernen, wie es das Einkommen für seine Bevölkerung auf ausgewogenere, sozial gerechtere Weise verteilt. Offshore-Erdöl zu fördern bringt Geld. Aber wer verdient daran wirklich?
Und dieses Interview mit Sueli Araújo vom brasilianischen Observatorio do Clima habe ich vor einigen Tagen in Brasilia aufgezeichnet. Die Experten des sogenannten Climate Action Trackers sind alljährlich für konkrete Zahlen zur prognostizierten Erderwärmung zuständig. Sie nehmen sich die Klimaziele der einzelnen Staaten vor, gleichen Wunsch und Wirklichkeit ab. Und heute haben sie diese Ergebnisse bei der UN-Klimakonferenz in Baku veröffentlicht. Dort ist auch Georg Ehring. Wie sieht's aus, Georg? Hat die Welt beim Klimaschutz im vergangenen Jahr Fortschritte gemacht?
Nein, sie hat keine Fortschritte gemacht. Sie hat sogar Rückschritte gemacht nach diesem Szenario. Der Climate Action Tracker hat verschiedene Alternativen berechnet, je nach Annahmen. Wenn alle Staaten der Welt bei ihrer Klimapolitik, die sie derzeit betreiben, bleiben, dann läuft das auf eine Temperaturerhöhung um katastrophale 2,7 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts hinaus. Das ist das Gleiche, was der Climate Action Tracker letztes Jahr auch gesagt hat. Wenn auch die Ziele, die zusätzlich noch angepeilt werden, erreicht werden, dann kommen wir auf 2,6 Grad, ebenfalls katastrophal und vor allem um 0,1 Grad schlechter, als man das vor einem Jahr gemacht hat. Man hat also das Gegenteil von Fortschritten gemacht. Und wenn alle Ankündigungen, sich Ziele zu setzen, für bare Münze genommen werden, auch dafür gibt es ein Szenario, dann landen wir bei 1,9 Grad. Bisher war es 1,8 Grad. Die erneuerbaren Energien, so der Hintergrund, die boomen zwar mehr als erwartet, aber die fossilen Energien, die weichen noch lange nicht. Und der konkrete Grund, warum die Prognose etwas schlechter ausfällt, ist, dass in China sich die Emissionen etwas höher entwickelt haben, als man das erwartet hat.
Der Climate Action Tracker hat auch die möglichen Folgen der US-Wahl auf die Temperaturentwicklung analysiert. Das Ergebnis?
Das ist gar nicht mal so viel, 0,04 Grad mehr. Das ist das Ergebnis, wenn die USA ihre Emissionen nicht mehr so stark reduzieren, so Niklas Höhne vom New Climate Institute. Wenn ein Teil der Regulierung zurückgenommen wird, dann könnte es darauf hinauslaufen. Voraussetzung ist aber, dass die USA keine Nachahmer in der Welt finden. Trump sei ein Klimaleugner und gegen erneuerbare Energien. Das ist gerade das, was nicht gebraucht wird derzeit, sagt Niklas Höhne. Und dann hat er aber auch noch eine positive Seite. Hören wir Niklas Höhne dazu.
Auf der anderen Seite kommt es vielleicht gar nicht so schlimm, wie man auf den ersten Blick denkt. Auch Trump kann den Markt nicht zurückdrehen. Die Erneuerbaren boomen auch in den USA, sind auch günstig dort. Und mehr als die Hälfte der Staaten in den USA sind für Klimaschutz und sträuben sich vehement gegen das Diktat von Donald Trump. Insofern werden auch in den USA die Emissionen runtergehen.
Ja, Georg Ehring. Dann ist die Frage, in welchen Weltregionen muss sich denn beim Klimaschutz besonders viel ändern?
Besonders viel Nachholbedarf hat China. Da ist nötig eine Emissionsreduktion bis zum Ende dieses Jahrzehnts um 66%. Derzeit sieht es so aus, als ob die Emissionen in China immerhin stabil bleiben, also nicht weiter steigen wie bisher, aber das reicht bei weitem nicht. Die Europäische Union, noch kurz der Blick darauf. Wir haben ja das Ziel Fit for 55 und Fit for 68, also 86% Emissionsreduzierung bis 2030 wären erforderlich. Auch das wäre eine drastische Verschärfung und keine Abschwächung, wie etwa mit der Verschiebung des Verbrennerverbots diskutiert wird.
Aus Baku berichtete Georg Ehring.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Mit dem Smartphone Lampen per App dimmen, ein- und ausschalten oder die Videokamera an der Haustür aktivieren, wenn dort jemand klingelt. Das sind einfache Anwendungen für das intelligente Zuhause, das Smart Home. Ärgerlich war bisher, dass jedes Teil im Haus seine eigene Steuerung mit einbrachte. Dies soll sich ändern. Ende 2022 haben so ziemlich alle Smart Home Firmen von Weltrang sich auf den Meta-Standard geeinigt. Klaus-Martin Höfer stellt ihn für den Verbrauchertipp vor.
Wichtig ist dieser neue Standard für alle, die bereits Smart Home Geräte haben und sie ergänzen oder auch ein komplett neues Netz aufbauen wollen. Der Meta-Standard beschreibt ein einheitliches Übertragungsprotokoll, eine Art Sprache, mit der sich Geräte in einem Hausnetz verständigen können und dies unabhängig vom Hersteller. Eine gute Idee, findet Alten Öxis von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Grundsätzlich ist man da sozusagen dann freier, aber auch nicht ganz frei, weil es gibt schon bestimmte Hardware-Voraussetzungen, auf die man dann achten muss. Wenn man ein Smart-Home-System sich über Meta aufbauen möchte, dann als erstes sich überlegen, welche Meta-Plattform, welches Ökosystem man sich da aussucht.
Erster Schritt ist also, eine Steuerungszentrale zu bestimmen, die sich dann mit allen Geräten, egal vom selben Hersteller oder von einem anderen, verständigen kann. Wenn deren Software mit dem neuen Meta-Standard aktualisiert worden ist oder bereits neu damit ausgeliefert wird. Innerhalb des Hauses verbinden sich Schaltzentrale und einzelne Geräte über WLAN oder über einen neuen Funkstandard namens Thread, der besonders wenig Energie verbraucht und so die Batterien oder Akkus von kabellosen Geräten schont, zum Beispiel Lampen oder auch Einbruchsensoren an Fenstern. Alten Öxis.
Damit man mit Thread kommunizieren kann, braucht man einen sogenannten Border Router. Und dieser Border Router ist bei manchen Smart Home Plattformen integriert. Manche Hersteller machen das, andere nicht. Da muss man so ein bisschen nochmal darauf achten, welche Standards werden überhaupt unterstützt.
Der Border Router muss also eventuell dazu gekauft werden. Wer sich neue Endgeräte kauft, sollte darauf achten, dass sie den Meta-Standard beherrschen. Alte Geräte lassen sich möglicherweise nachrüsten, erläutert der Fachautor Frank-Oliver Grön. Er hat für die Stiftung Warentest ein Buch über Smart Homes geschrieben.
Es gibt Listen im Internet, also ich betreibe beispielsweise auf meiner Webseite auch eine, in die ich alle Produkte, von denen ich erfahre oder wo es Ankündigungen gibt, dass sie Meta-kompatibel werden sollen, die trage ich dort ein.
Doch dabei geht es um die Endgeräte, also zum Beispiel Leuchten oder Saugroboter. Bei den Steuerungslösungen sieht es anders aus. Dort können die Hersteller selbst bestimmen. Frank-Oliver Grün.
Die unterstützen zwar den Meta-Standard, aber es gibt keine Verpflichtung, dass eines dieser Systeme zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Funktionen des Meta-Standards unterstützen muss. Die haben so ein bisschen einen eigenen Entwicklungsweg und einen eigenen Umsetzungsweg.
Man sollte also genau schauen, welche Smart-Home-Anwendungen gewünscht sind und welcher Hersteller von Steuerungsgeräten sie bereits umsetzen kann. Heiden Öxis von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen rät deswegen.
Da das ganze Thema rund um Meta-Standard im Aufbau sich befindet, können VerbraucherInnen, die sich dafür interessieren und so ein bisschen rumprobieren und experimentieren wollen, auch schon mal schauen, was möglich ist. Und wer jetzt aber was Großes plant und sozusagen ganz neu anfängt, ja, da empfiehlt sich vielleicht auch so ein bisschen mal abzuwarten, wie sich der Markt da noch weiterentwickelt.
Und das war der Verbrauchertipp von Klaus-Martin Höfer. Ab 12.10 Uhr gucken sich die Kollegen und Kolleginnen die jüngsten Postenvergabe bei Trump an. Tschüss, sagt Jule Reimer.